Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Mit Heike Sikoni, schönen guten Tag. Ja, in Brasilien läuft derzeit die Fußball-Weltmeisterschaft. Doch den meisten angereisten Touristen und Fans bleibt im Fußballtrubel wohl verborgen, dass in keinem anderen südamerikanischen Land die Kluft zwischen Arm und Reich so groß und erkennbar ist wie im WM-Gastgeberland. Auf der einen Seite gibt es die traditionell reichen Großgrundbesitzer, auf der anderen Seite die armen Landarbeiter. Trotz staatlicher Hilfsmaßnahmen sind sie weitgehend vom Wirtschaftserfolg Brasiliens ausgeschlossen, etwa weil ihnen nach wie vor der Zugang zu Trinkwasser verwehrt bleibt. Aber die Wasserproblematik ist nur eine der großen sozialen Schwierigkeiten in Brasilien. Die Jugendkriminalität ist unverändert hoch. Zahllose Straßenkinder sind in den großen Megacities sich selbst überlassen. Und für viele WM-Bauten sind Brasilianer zwangsumgesiedelt worden und haben bis heute keine Entschädigung erhalten. Aber man kann etwas tun, um die Situation zu verbessern. Caritas International zum Beispiel versucht, diesen Menschen zu helfen, etwa im Nordosten rund um die Hafenstadt Recife. Was das für Projekte sind und wie sie die Bedingungen im Nordosten Brasilien fernab von Copacabana, Zuckerhut und Karneval verändert haben, das ist unser Thema heute in Domradio weltweit. Ein sportliches Großereignis wie die Fußball-WM kann ein Segen für das Gastgeberland sein. Schließlich wird viel Geld investiert, abertausende Touristen werden angelockt und das Image wird weltweit aufpoliert. Das jedenfalls ist die Hoffnung der Ausrichter auch in Brasilien. Das südamerikanische Land hat sich fein gemacht für die Fußball-Weltmeisterschaft. Gigantische Summen sind für den Bau von Stadien, Hotelanlagen oder Verkehrsanbindungen investiert worden, zum Beispiel in Recife. Die 3-Millionen-Metropole liegt im Nordosten des Landes, direkt an der Küste und hat eine neue Fußballarena bekommen für die WM. Stefanie Gebert war kurz vor dem WM-Start für uns dort.
Etwa 15 Besucher folgen einem jungen Mann mit Headset auf dem Kopf durch die weißgetünchten Katakomben der Fußballarena von Recife. Viel Glas, lange Flure und frisch gewienerte Böden. Pernambuco ist ein hochmodernes Fußballstadion mit allem Komfort. An diesem Nachmittag dürfen die Besucher sich einen Eindruck davon verschaffen und zum Beispiel einen Blick in den VIP-Bereich werfen, mit weißen Teppichen auf dem Boden und Flachbildschirmen an der Wand. Hier könnte etwa Kanzlerin Angela Merkel das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA verfolgen. Weiter geht es in den Außenbereich. Auf der Tribüne polieren Putzfrauen bei 38 Grad im Schatten die knallroten Plastiksitze. Insgesamt 46.000 Fußballfans können darauf Platz nehmen.
Lembrando que a gente tem três principais times da capital, Santa Cruz, o Sport e o Náutico.
Die Arena wird jetzt von unseren drei lokalen Mannschaften genutzt. Sport, Santa Cruz und Náutico tragen hier ihre Heimspiele aus. Alle drei Teams hatten schon wirklich glorreiche Momente im brasilianischen Fußball und haben eine unglaubliche Fangemeinde.
Mit diesen Worten lotst Stadionguide Felipe die Besuchergruppe weiter in Richtung Mannschaftskabine. Unerwähnt lässt er, dass alle drei Clubs schon jeweils eigene Heimstadien haben und die neue Arena nur gebaut wurde, um FIFA-Vorgaben zu erfüllen. Nötig sind nach FIFA-Regeln genügend Plätze zum Sitzen. Die waren in den anderen Stadien nicht vorhanden. Während die Gäste die riesigen Massagebadewannen für die Spieler inspizieren, werden sie über das Nachhaltigkeitskonzept des Stadions aufgeklärt.
Rund 30% des Stroms für das gesamte Stadion wird von Photovoltaikanlagen auf dem Dach produziert. Das entspricht etwa der Energie einer Kleinstadt von 6.000 Einwohnern. Genutzt wird der Strom zum Beispiel für Heißwasser oder das Licht. Und wenn wir diesen Strom nicht verwenden, wird er in das Energiesystem der Stadt eingespeist. Außerdem haben wir die Möglichkeit, hier Regenwasser aufzufangen und wieder aufzubereiten.
Die Arena Pernambuco liegt vor den Toren der Hafenstadt Recife und weniger ausgeklügelt als das Energiekonzept des Stadions ist das Verkehrsnetz, um die Spielstätte zu erreichen. Fans sollten, so räumt der Stadionführer ein, genügend Zeit für die Anreise einplanen. Auch musste für die neu asphaltierte Straße zwischen Recife und dem Stadion im Außenbezirk Platz geschaffen werden. Das heißt, Menschen wurden umgesiedelt. Insgesamt 120 Familien waren gezwungen, sich ein neues Zuhause zu suchen. und 20 von ihnen haben bis heute keine Entschädigung dafür erhalten. Für die Rechte dieser Bewohner kämpft die Aktivistin Andrea Luna vom Bündnis Copa Favela.
Hier werden nur die Wirtschaftsinteressen gesehen. Was die Bewohner hier angeht, ist es sehr, sehr still geblieben bis jetzt. Die Landesregierung hat den Familien zwar eine Entschädigung zugesagt, aber unter Rechtsvorbehalt. Das heißt, die Betroffenen haben zwar das Formular zu Hause liegen, dass das Geld überwiesen werden soll. Sie kommen aber nicht an das Geld heran. Und jetzt warten und warten sie. Keinen interessiert es, wovon sie bis zur Auszahlung leben.
Die Familien werden, so erzählt die rothaarige Aktivistin weiter, in entlegene Gebiete am Stadtrand verdrängt, weit entfernt von ihren Arbeitsstätten. Dort mangelt es oft an öffentlicher Infrastruktur. Genauso schwierig ist die medizinische und schulische Versorgung. In anderen Fällen erhalten die Betroffenen zum Teil verschwindend geringe Abfindungen oder nur für kurze Zeit sozialen Wohnraum. Ein Problem, über das die Besucher der Stadionführung heute nichts erfahren. Sie dürfen sich stattdessen über den Hinweis von Felipe auf den göttlichen Segen freuen, den das neu gebaute Stadion offenbar erhalten hat. Die Bauarbeiter hatten über dem Südausgang der Tribüne eine Statue der Mutter Gottes eingemauert. Auch ein Hinweis auf die starken christlichen Traditionen in Brasilien. Die Mehrheit der Bevölkerung ist katholisch. Davon werden die Fußballfans bei der WM sicherlich wenig mitbekommen, obwohl eines der größten Patronatsfeste während der Meisterschaft stattfindet. Darauf weist der Stadionguide Felipe zum Schluss seiner Rundtour hin und erzählt auch, dass die FIFA-Vorgaben verhindern, dass dieses Heiligenfest neben dem Fußball Platz findet im Stadion. Den Straßenhändlern ist es rund 3 Kilometer rund um die Arena verboten, ihre Speisen und Getränke anzubieten.
Im Grunde genommen schneidet sich die FIFA damit ins eigene Fleisch. Dieses große Patronatsfest für den heiligen Johannes ist eines mit großer Tradition hier im Nordosten Brasiliens. Das ist eine riesige Party mit vielen speziellen Speisen. Die könnten die Besucher hier eigentlich kennenlernen, aber ihnen wird der Zugang wohl verwehrt bleiben und sie werden vieles Landestypische nicht kennenlernen. Das ist wirklich schade. Wer verliert, sind also eigentlich die FIFA und natürlich die vielen Fans, die Touristen.
Der junge Brasilianer wird sich, so erzählt er zum Schluss noch bedauernd, die Spiele aus dem Stadion in Recife auch nur im Fernsehen anschauen können. Ein Ticket wäre für ihn, genauso wie für viele andere Brasilianer, unerschwinglich.
Ja, umso erstaunlicher die Meldung, dass an den Schaltern der Stadien vor Ort in Brasilien immer noch fast 200.000 bereits bezahlte Karten liegen, die von ihren Käufern nicht abgeholt wurden. Auch das zeigt die große Kluft zwischen Arm und Reich in dem Land. Doch eine Karte für ein WM-Spiel, das ist für viele Menschen ein Luxusproblem, denn sie müssen über ein Dach über dem Kopf kämpfen, das sie erst durch den Bau von Fußballstadien und Infrastruktur für die WM verloren haben. Gleich unser Thema in Domradio weltweit. Die Fußball-WM ist ein Gewinn für Brasilien, keine Frage. Es präsentiert sich in diesen Wochen als lebloses, weltoffenes Land. Das Land hat viel Geld in eine moderne Infrastruktur investiert, moderne Stadien, neue Straßen und auch Metrolinien. Allerdings hat der Bauboom der vergangenen Jahre auch eine Schattenseite. In mehreren Städten mussten dafür hunderte Wohnhäuser abgerissen werden und die Besitzer wurden enteignet, so wie wir es gerade aus dem Beispiel in Recife im Nordosten von Brasilien gehört haben. Allein dort sollen 2000 Bewohner vertrieben worden sein. Darüber spreche ich jetzt mit Caroline Nagy. Sie ist Brasilien-Referentin von Caritas International und Caritas International unterstützt eine ganze Reihe von Hilfsprojekten in Brasilien. Schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Ja, Menschen wurden ihre Häuser und Grundstücke einfach genommen, haben wir gehört. Wie muss ich mir das vorstellen? Steht da irgendwann mal der Bagger vor der Tür oder kommt vorher ein amtliches Schreiben? Wie läuft das?
Ja, also ganz so war es nicht. Der Bagger steht da nicht einfach vor der Tür, sondern erstmal hat Brasilien, das muss man wissen, extra für die WM ein extra WM-Gesetz auch entworfen. Das ist über 150 Seiten lang und das hat auch diese Enteignungen neu geregelt. Also es gab schon eine Enteignungsregelung, wie es sie wahrscheinlich in der ganzen Welt gibt, dass wenn für staatliches Interesse oder das Wohl des Volkes sozusagen enteignet werden muss, dass es da gewisse Prozesse gibt. Die haben sich mit diesem extra Copa oder WM-Gesetz einfach nochmal mal vereinfacht. Und die meisten Städte haben dann so eine Art Enteignungskommission daraufhin gebildet. Und von dieser Enteignungskommission, das ging ja schon viel früher los, 2010, 2011, sind dann jeweils Vertreter hin, haben mit den Menschen gesprochen, haben gesagt, hier, dein Haus und dein Haus und dein Haus steht im Weg. Und dann wurden diese Häuser meist geschätzt oder auch die Grundstücke und die Häuser geschätzt, wurde den Leuten gesagt, so und so viel ist es wert, das bekommst du als Entschädigung. Und es wurde ihnen auch ein Termin genannt, bis wann sie gehen müssen. Und sie hatten dann auch das Recht, natürlich dagegen gerichtlich auch vorzugehen. Das Problem war nur, dass die Zeit, bis sie zu einer Antwort bekommen haben vom Gericht, viel zu kurz war. Das heißt, manche haben die Abfindung genommen und sind gegangen, andere eben nicht. Und die, die nicht gegangen sind, weil sie die Entschädigung für zu niedrig empfunden haben oder weil sie keinen entsprechenden Wohnort bekommen haben oder zu weit weg oder und so weiter, also die aus irgendeinem Grund nicht gegangen sind, die wurden zum Teil sehr, sehr gewaltsam dann weggeschaffen. Die Häuser wurden schon auch nochmal markiert danach. Also es gab in den meisten Städten wurden die Häuser markiert, bevor sie dann tatsächlich geräumt wurden, sodass die Leute schon Bescheid wussten. Aber die ganzen Prozesse, die sind sehr viel schneller gelaufen, als sie eigentlich hätten laufen sollen. Auch diese sehr gewalttätige Räumung, da gibt es auch viele Medienberichte dazu. Das war ganz extrem. Und was eben nicht gemacht wurde, was normalerweise gemacht werden sollte, ist ja, dass man mit den Leuten gemeinsam auch schaut, wo soll es denn hingehen, wo ziehen sie hin, welche Art wollen sie? Wollen sie an so einem Regierungsprogramm zum Wohnen teilnehmen? Reicht die Entschädigung? In fast allen Fällen, so wie wir es im Beitrag auch gehört haben, waren die Entschädigungen viel zu niedrig, sodass die Leute sich eigentlich keinen äquivalenten Wohnraum dann mehr schaffen konnten. Gerade Leute, die sich über Jahre, 30, 40 Jahre vielleicht ihr Haus aufgebaut, erweitert hatten. Dadurch, dass Brasilien sehr teuer geworden ist und durch Immobilienspekulationen können sie sich in keinster Weise eine ähnliche Art zu wohnen leisten. Und eigentlich sagt das Gesetz, dass man mindestens ähnlich, wenn nicht sogar besser wohnen sollte, wenn man enteignet wird als zuvor.
Jetzt haben Sie schon angedeutet, dass es da viele Probleme gab. Einmal einen adäquaten Ort zu finden, aber auch viele können sich das nicht mehr leisten, weil die Entschädigung nicht reicht. Jetzt ist es ja nicht so, dass sich die Brasilianer nicht gewehrt haben. Es gab ja auch Proteste, vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit den Enteignungen. Was genau wären denn da die Forderungen der Demonstranten?
Also die Forderungen, gerade in Bezug auf die Enteignung, waren vor allem hinsichtlich des gesamten Prozesses, dass eben die Bevölkerung da gar nicht mit eingebunden wurde. Also eben für was genau, für welche Projekte genau und dann wohin und wie hoch sollen die Entschädigungen sein, dass sie eben dann zum Teil sozusagen vors Nichts gestellt wurden. Also wenn die Entschädigung, wie wir es ja auch da gehört haben, nicht sofort gezahlt wurde oder wenn sie viel zu weit weg umgesiedelt wurden, sodass wirklich da ganze Existenzen verloren gegangen sind. Man kann sich das ja nicht so vorstellen wie hier, dass wenn man irgendwie 20 Kilometer weiterzieht, dass man dann gute Verbindungen hat und auch das Geld hat, dann einfach weiter zu seinem Arbeitsplatz zu fahren. In Fortaleza zum Beispiel sind Fischer, die in Strandnähe wohnten, 20, 30 Kilometer weit weg umgesiedelt worden. Das ist für die einfach eine riesengroße Entfernung. Damit ist dann die gesamte Existenz auch weg. Und dagegen haben sich vor allem auch die Proteste eben gerichtet. Durch diese massenhaften Enteignungen und dieses Nichtbeteiligen der Bevölkerung an dem, wie die Prozesse ablaufen sollen. Zum anderen natürlich auch dagegen, dass man nach ein paar Jahren, ich habe ja gerade schon gesagt, es ging schon vor ein paar Jahren los, dass man gesehen hat, dass zum Beispiel bis heute an manchen Orten gar nichts passiert ist, also gar keine wirklichen Infrastrukturprojekte hingekommen sind, sondern vielleicht in Rio zum Beispiel sind Gemeinden, ganze Gemeinden umgesiedelt worden, nur in 10% der Flächen ist überhaupt was gebaut worden. Und da liegt natürlich die Vermutung schon sehr stark nahe, dass es vieles reine Immobilienspekulation war, weil die Grundstücke zum Teil relativ viel wert sind und dass man eigentlich nur auf eine Gelegenheit gewartet hat, um die Leute eben da weg haben zu können.
Und Sie haben es jetzt gerade schon angedeutet, wenn dann in einer Stadt so viel investiert wird, dann gibt es ja nicht nur diese Enteignungen, es setzt sich auch ein Prozess in Gang, den kennen wir ja auch, Gentrifizierung. Das heißt, durch die vielen Investitionen steigen die Mietpreise und noch mehr Bewohner müssen wegziehen, weil sie sich schlicht die Wohnungen nicht mehr leisten können. Trifft das auch auf diese WM-Städte zu?
Genau. Ja, das war ja, also Brasilien ist ja schon lange sowieso kein Billigland mehr durch die großen Ereignisse. WM, Olympische Spiele kommen ja auch noch in 2 Jahren, sind gerade in den Städten, in denen Spiele stattfinden, die Preise auch enorm gestiegen und hat eben eine enorme Immobilienspekulation auch stattgefunden. Und das ist sicher Teil davon auch, dass man da einfach Leute sozusagen auch weghaben konnte aus Orten, die eigentlich sonst attraktiver sind.
Und welche Rolle spielt dabei die Regierung von Präsidentin Dilma Rousseff?
Also die Regierung hat ja zusammen mit anderen sozusagen diese Ley da Copper, dieses WM-Gesetz mit entworfen, ne? Hat sich auch vielen Richtlinien der FIFA unterworfen und viele Extraverträge mit der FIFA gemacht. Die ganzen Enteignungen selber haben dann letztendlich die Städte selber durchgeführt, die Staaten und Städte, aber auch in denen sozusagen haben sie ja nach diesem neuen Gesetz oder Regierungsgesetz vereinfacht auch gehandelt. Man kann jetzt nicht alleine der Regierung von Dilma Rousseff die Schuld zuschieben, sondern ich glaube, das liegt an dem gesamten politischen System noch in Brasilien. Ich glaube nicht, dass es eine andere Partei jetzt anders gemacht hätte.
Sagt Caroline Nagy, sie ist Brasilien-Referentin von Caritas International und gleich nach den Nachrichten, da bleiben wir im Nordosten von Brasilien, verlassen aber den städtischen Raum und werden hören, unter welchen Bedingungen die Landbevölkerung ihr Leben meistern muss. Ohne Wasser kein Leben. Eine einfache Gleichung, die für alle Gegenden dieser Erde gilt. Aber es gibt eben Regionen, in denen sehr wenig Regen fällt. Und eine dieser Gegenden ist der Nordosten Brasiliens. Das Gebiet ist etwa so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen. Dürreperioden gibt es dort in bestimmten Teilen immer wieder und bringen Mensch, Tier und Pflanzen an den Rand der Überlebensmöglichkeiten. Und dennoch leben dort etliche Kleinbauern, die ihre Existenz in der wüstenartigen Umgebung aufgebaut haben. Von Caritas International lernen Sie, wie sich das wenige Wasser, was es in der Region gibt, auffangen und optimal verwenden lässt. Stefanie Gebert berichtet.
José Jacinto steht am Rande seines Ackers im staubigen Boden. Ohne sichtbare Anstrengung pumpt er mit der rechten Hand Wasser in einen Eimer. Der 63-jährige Landwirt mit pechschwarzen Haaren und gebügeltem Hemd hat seine Gäste als erstes auf das Feld gleich neben seinem Haus geführt. Stolz präsentiert er ihnen seine neueste Anschaffung. Die Wasserpumpe und eine dazugehörige Zisterne. Sie stehen erst seit 8 Monaten hier.
Früher hatten wir hier nur Löcher in den Boden geschaufelt, in denen wir das Regenwasser gesammelt haben. Aber das ist furchtbar schnell wieder verdunstet. Wir haben hier eigentlich nur überlebt und nicht gelebt und konnten kaum etwas anpflanzen.
Gleich neben der Pumpe ragt wie ein UFO die weißgetünchte Abdeckung der Zisterne aus dem braunen Sand. In diesem unterirdischen Tank kann José Jacinto bis zu 52.000 Liter Regenwasser auffangen. Das macht es dem Bauern möglich, seine Felder zu bewässern. Und inzwischen hält er nicht nur Schafe und Kühe, sondern baut sogar Melonen, Salat und Bohnen an. Jacinto ist nur einer von zahlreichen Landwirten in der Gemeinde Serra Grande im Bundesstaat Bahia, die solch eine Zisterne besitzen. Die Region hat in der letzten Regenzeit wochenlang keinen Tropfen Wasser abbekommen. Serra Grande liegt im sogenannten semi-ariden Gebiet. Das bedeutet, es gibt lange Dürreperioden und Regen fällt oft nur sehr vereinzelt. Etwa 80% der Region hat kein Grundwasser. Deshalb hat die Regierung Brasiliens Nothilfeprogramme aufgelegt und kleinere Stauseen bauen lassen. Aber das Wasser von dort kommt meist nur den Großgrundbesitzern zugute. Die Kleinbauern gehen leer aus und Bewässerungsanlagen werden an ihren Grundstücken vorbeigeleitet, erklärt Maria Oberhofer, Landwirtschaftsexpertin von IRPA, einer regionalen Nichtregierungsorganisation. Deshalb sehen viele Bauern nur noch die Möglichkeit, in die Großstädte abzuwandern.
Die Leute sind genauso aufgewachsen. Die haben, seit sie klein sind, eben gehört, ja, du bist hier im semiarigen Gebiet, im halbtrockenen Gebiet. Du bist nichts, du bist arm, du hast nichts, du bist nichts wert. Die einzige Möglichkeit, die du hast, ist in eine Großstadt abzuwandern, São Paulo, Rio de Janeiro, um dort eben dann als Hilfsarbeiter zu arbeiten. Wir sagen nein. Die Leute hier haben sehr viele Möglichkeiten, denn die Gegend, die bietet auch sehr viele Möglichkeiten.
Und diese Möglichkeiten versucht IRPA mit verschiedenen Methoden auszubauen. Denn in der Großstadt warten oft Armut und Verelendung auf die zugewanderte Landbevölkerung. Edmilson Alves dos Santos hat sein Glück nicht in der nächsten Stadt gesucht. Er ist in Serra Grande geblieben und hat seine Familie gegründet. Der Landwirt steht im Schatten eines Umbu-Baumes, der etwa pflaumengroße Früchte mit hellgrüner, harter Schale trägt. Der Baum bekommt Wasser aus einem gerade fertiggestellten Brunnen. Edmilson selbst hat ihn gebaut und auch den Ort bestimmt, wo der Brunnen stehen soll. Denn der schmächtige Mann mit Käppi und im gepflegten Poloshirt ist Wünschelrutengänger. Er kann Wasseradern finden. Ausgebildet wurde der 38-Jährige dazu von IRPA. Die Organisation kooperiert mit dem deutschen Büro von Caritas International und baut gemeinsam mit den kleinen Bauern auch die Zisternen. Edi Milsson ist in Serra Grande so etwas wie der Gemeindesprecher. Das hat auch mit seiner Fähigkeit zu tun, Wasseradern aufzuspüren.
Ich habe gewusst, dass es so etwas gibt und habe darüber gehört. Ich dachte aber vorher immer, dass es auch mit Schmerzen verbunden ist oder dass man Visionen hat. Aber dann habe ich in der Praxis gemerkt, dass sich einfach nur die beiden Arme der Wünschelrute kreuzen, wenn man Wasser findet. Und das ist weder schmerzhaft, noch ist es Hexerei. Also habe ich mich eigentlich gefreut, dass ich das tatsächlich kann, Wasser finden.
Etliche Brunnen sind auf Anraten von Edi Milsson in Serra Grande inzwischen gebaut worden. Seine Erfolgsquote ist hoch und das gefundene Wasser erhöht den Ertrag der Bauern in der Umgebung. Inzwischen hat die Gemeinde eine Kooperative gegründet, denn die nahegelegenen Brunnen erlauben es auch den Frauen, sich besser in die Arbeit einzubringen. Sie müssen nicht mehr tagtäglich lange Wege zurücklegen, um Wasser zu holen. Stattdessen veredeln sie jetzt die Umbu-Frucht und kochen daraus Marmelade und Chili ein. In großen Gläsern und mit Gütesiegel versehen werden die Leckereien inzwischen sogar nach Europa verkauft. Während der Erntezeit sind alle Frauen des Ortes damit beschäftigt, aus der Umbu-Frucht das süßliche Gelee herzustellen und zu verpacken. Iliani, die Ehefrau von Edi Milsson, sortiert gerade die nächsten Kartons für Italien.
Für mich hat sich sehr viel verändert mit der Gründung dieser Kooperative. Meine Familie und ich konnten unser Haus komplett sanieren. Wir haben heute ein Dach aus Ziegeln und es regnet nicht mehr rein. Und unsere beiden Kinder können jetzt in die Schule gehen. Und wir haben alle ein gutes Leben.
Die Augen der 30-Jährigen leuchten, als sie vom Erfolg ihrer Arbeit berichtet. Es geht der Familie sogar so gut, dass Iliani davon träumt, bald ihren Führerschein zu machen. Eine Erfolgsgeschichte, die jedoch bedroht ist. Denn Großgrundbesitzer aus der Umgebung machen den Kleinbauern von Serra Grande ihren Grund und Boden streitig. Sie wollen ihre Plantagen erweitern und könnten die Anbauflächen dafür gut gebrauchen. Teilweise werden auch wertvolle Mineralien unter den Sandböden vermutet. Die Plantagenbesitzer sind deshalb vor Gericht gezogen. Bislang ist noch keine juristische Entscheidung getroffen. Doch in anderen Gegenden wurden Kleinbauern bereits vertrieben, mit verheerenden Folgen, wie Moacir dos Santos von IRPA berichtet.
Wir haben hier den Ort Itacuruba. Das ist eine Gegend, in der die Hälfte der Menschen Antidepressiva schluckt. Das Hochland ist dort so steinig, dass nur Viehwirtschaft betrieben werden kann. Viele Bauern wurden wegen des Baus eines Staudamms dorthin umgesiedelt. Viele von ihnen leiden sehr stark. Sie haben ihre Wurzeln verloren. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass die Zahl der Selbstmorde und der Drogentoten in dem Ort enorm gestiegen ist.
Gegen die Enteignung und Umsiedlung der Kleinbauern kämpft IRPA gemeinsam mit Gewerkschaften seit 25 Jahren an. Zur Arbeit gehört auch der Bau von Zisternen und Brunnen. Nur so, sagt Maria Oberhofer, könne ein Bewusstsein für ein menschenwürdiges Leben in dem Gebiet erreicht werden. Die Deutsche ist seit mehr als 10 Jahren für IRPA aktiv und sieht tatsächlich Fortschritte. Seien während der großen Dürrezeit vor 30 Jahren noch fast 1 Million Menschen gestorben, werde die aktuelle Dürre weit weniger schwerwiegende Folgen haben.
Die letzte große Dürre, die von 2010 bis 2014 dauerte, starben keine Menschen. Also es war noch sehr schwierig, jetzt die Tiere mit Wasser zu versorgen. Da weiß man auch, da muss man wirklich noch sehr viel mehr machen. Aber es ist schon ein großer Fortschritt, einfach zu sagen, es starben keine Menschen.
Wenn die 3-monatige Regenzeit im Nordosten von Brasilien, die irgendwann zwischen Januar und Juli genug Wasser für Pflanzen und Tiere für das ganze Jahr bringen soll, ausbleibt, dann droht eine Katastrophe. Aber wir haben es gerade schon gehört, es gibt Möglichkeiten, sich vom Regen unabhängiger zu machen. Und darüber sprechen wir gleich weiter in Domradio weltweit. Der Nordosten Brasiliens war immer schon das Armenhaus des Landes in großen Dürrezeiten, aber leiden die Menschen schlimmer als sonst. Sie leben in sogenannten semi-ariden Gebieten, also in einer Art Wüstenlandschaft, den Savannegebieten Afrikas ähnlich. Immer wieder kommt es zu langen Trockenzeiten und dennoch leben Menschen in diesem Gebiet im Bundesstaat Ceará. Und darüber spreche ich jetzt mit Caroline Nagy, Brasilien-Referentin von Caritas International. Frau Nagy, vielleicht können Sie uns mal kurz erklären, was macht diese Landschaft dort im Nordosten Brasilien eigentlich aus?
Genau, es ist ja eine sehr, sehr große Region im Landesinneren vom Nordosten. Also der Nordosten hat ja auch viel Küste, da gibt es dieses Problem nicht. Da regnet es auch, aber sobald man ein bisschen weiter, ein paar Kilometer, hunderte Kilometer weiter fährt, hat man eine sehr große Gegend, in denen es eben schon regnet, aber eben nur sehr sporadisch, wie wir ja auch in dem Beitrag gehört haben. Und da fällt dann vielleicht mal relativ viel Regen auf einmal, aber vielleicht nur 2 Wochen im Jahr. Und es gibt auch immer mal wieder, so wie Frau Oberhofer in dem Beitrag ja auch schon gesagt hat, größere richtige Dürreperioden. Aber es ist jetzt keine ganze Wüste, halt, wo es nie regnet, sondern es gibt schon Regen und wie wir auch gehört haben, es gibt ja auch Wasser in der Gegend, aber eben sehr wenig Grundwasser. Es liegt oft halt sehr tief, aber es gibt Wasser.
Und wie sieht das aus? Stehen da Bäume? Ist es mehr Büsche, viele Steine? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es ist eher sehr große. Große Bäume findet man nicht. Man findet kleinere Bäume, Büsche. Ja, so wie Sie es ja auch gesagt haben, so ein bisschen ja, savannenartig. Aber es gibt durchaus viele Pflanzen, die da mit diesem Klima auch gut zurechtkommen. Einige Früchte, die wir hier auch nicht so kennen, einige Sachen, manches, was eben dort sehr spezifisch für diese Region auch ist.
Jetzt haben wir gerade schon gehört, es gibt ja schon Hilfsprojekte von der Regierung, da werden Zisternen verteilt und den Kleinbauern hingestellt, aber Caritas International kritisiert das Programm. Warum?
Also kritisieren genau zum Teil. Es ist mit ja auch ein Verdienst von dem ganzen Engagement, zum Teil von IRPA, die wir auch gehört haben, von anderen NGOs, dass es überhaupt solche Programme gibt. Weil wir ja auch gehört haben, am Anfang war es ja eher so der Gedanke, naja, dann sollen die Leute halt da wegziehen. Das ist schon mal ein Verdienst. Es reicht aber nicht, den Leuten da einfach nur Zisternen hinzustellen, sondern man muss schon auch, und das macht IRPA ja zum Beispiel, mit den Leuten daran arbeiten, wie können sie denn gut dort leben. Also die brauchen zum Beispiel, um gut dort leben zu können, nicht nur Wasser, sondern sie brauchen einfach wirklich auch mehr Land, mehr Fläche als jetzt ein normaler Bauer in der Gegend, wo es regelmäßig regnet, einfach weil der Ertrag dann nicht so hoch ist, damit sie davon leben können. Da braucht es auch ein Regierungsprogramm dafür, was denen diese Grundstücke zuweist oder legalisiert. Es braucht ein Wissen über welche Pflanzen vertragen denn das gut. Man hat zum Beispiel schon mit der Kolonialisierung auch danach angefangen, da sehr viel Rinderhaltung zu betreiben oder Rinderzucht. Die trinken aber sehr viel. Also ist es eigentlich nicht die richtige Tierart für diese Region. Und solche Sachen braucht es da einfach auch ein Wissen, also welche Pflanzen, welche Tiere und so weiter. Ne? Wie können wir auch gut leben, sondern nicht nur überleben oder wenn es halt dann mal nicht regnet, Wassertanks anschaffen. Das ist letztendlich dann keine Lösung.
Und wie kommen die Kleinbauern dann an dieses Wissen?
Also eben zum Teil über Schulungen, die auch IRPA anbietet, auch andere NGOs, die könnten natürlich auch von der Regierung großflächiger angeboten werden und dann können ja die Leute selber, die an so Schulungen teilgenommen haben, dieses Wissen auch wieder reproduzieren, ne? So dass sich das dann in ein Wissen in ihren eigenen Gemeinden, mit ihren Familien und so weiter, so dass sich dann Wissen einfach über Generationen auch wieder dann weiterträgt und auch innerhalb der Gemeinden oder der Gemeinschaft dann auch weiterträgt.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Kleinbauern brauchen eigentlich mehr Land, um ordentlich wirtschaften zu können. Ist das eine realistische Forderung? Bekommen die das Land von irgendjemandem? Ist da überhaupt genug Platz für mehr Land für jeden einzelnen Kleinbauern?
Sie hatten es ja vorhin schon gesagt, das Gebiet ist so groß oder größer wie Frankreich und Deutschland zusammen. Also Fläche gibt es eigentlich genug, aber wir haben ja auch gehört, es gibt auch andere Interessen in der Gegend. Ne? Und da ist es dann schon oft eine Sache, es gibt Regierungsprogramme zur eben Landverteilung und gerade auch Ansiedlung von Menschen oder das Recht auf Land für Menschen. Es gibt auch ein Agrarreformprogramm eigentlich, was leider auch nach sehr, sehr vielen Jahren, in denen es das schon gibt, Agrarreformprogramm, was leider eben sehr stark noch auf dem Papier geblieben ist. Aber auch dafür kämpft IRPA eben, dass die Grundstücke, die Menschen zugeschrieben werden, einfach ein bisschen größer sind, damit sie da wirklich gut von leben können.
Aber heißt Landverteilung dann auch wieder umziehen? Es ist ja vielleicht unwahrscheinlich, dass jeder da, wo er jetzt schon ist, auch mehr Land bekommen kann.
Oft geht es ja darum, dass das Land, auf dem die Menschen schon sind, dass ihnen das auch legal zugesprochen wird. Also da geht es meistens drum.
Das eine ist also dann die Landverteilung, das andere ist die Wasserverteilung, weil wir haben auch schon gehört, es gibt ja Staudämme auch in der Gegend, aber die Kleinbauern haben es schwer, an das Wasser dann dran zu kommen. Warum?
Genau, also erstmal, weil sie zum Teil für diese Großprojekte umgesiedelt werden, damit eben Platz ist für den Staudamm und dann in Regionen kommen, wo sie wieder keinen Zugang haben zu diesem Wasser. Und zum anderen, wie wir es ja auch schon gehört haben, haben einfach Großgrundbesitzer eine größere Stimme und eine größere Macht auch leider als diese Kleinbauern. Und oft halt dann zum Beispiel das alleinige Zugangsrecht zu diesem Wasser oder es wird direkt hin umgeleitet auf diese Großplantagen, Großgrundbesitzer, sodass die Kleinbauern dann oft keine Chance haben, was gerade bei dem Hills San Francisco aber zum Beispiel auch dazu führt, dass die Gefahr besteht, dass er eventuell auch austrocknet.
Fest steht jedenfalls, für die Bauern auf dem Land ist das Leben im Nordosten Brasiliens eine Herausforderung, der sich viele auch nicht mehr stellen möchten. Viele geben auf, gehen in die Stadt und finden dort oft auch wieder nur Armut und Elend. Das betrifft auch immer mehr Kinder und von denen werden wir gleich mehr erfahren in Domradio weltweit. Manche von ihnen sind nur tagsüber auf der Straße, wohnen aber bei ihren Familien. Andere Kinder haben keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern. Sie sind obdachlos und leben immer auf der Straße, Tag und Nacht. Es gibt viele Gründe dafür, dass Kinder ihr Zuhause verlassen. Die häufigste Ursache ist Armut. Auch in Brasilien ist das so. Und Fußballfans, die in diesen Tagen zum Beispiel im Nordosten des Landes unterwegs sind, die werden den Straßenkindern auch in Recife begegnen. In der Stadt am Meer sind nach Schätzungen mehr als 1000 Mädchen und Jungs obdachlos. Stefanie Gebert berichtet.
Unterwegs im Großstadtgetümmel mitten im Zentrum von Recife im Nordosten Brasiliens. Autos und Mofas teilen sich die Straßen mit Eselskarren und zahllosen Passanten. Bunte Obst- und Gemüsestände säumen den Gehweg. Es ist laut, staubig und heiß. In den Gassen ist Tonio da Zelinda mit Kollegen unterwegs. Der Sozialarbeiter der Organisation Ruas e Praças übersetzt etwa Straßen und Plätze, bleibt auf einer Kreuzung stehen.
Im letzten Jahr haben hier viele Drogenhändler versucht, ihren Stoff zu verkaufen oder neue Dealer für ihre Geschäfte anzuwerben. Dann gab es eine große Razzia der Polizei. Vor und während der Fußball-WM versuchen die Behörden, die zentralen Plätze sauber und sicher zu halten. Darum traut sich hier keines der Kinder her und es wird für uns heute schwierig werden, hier jemanden zu treffen.
Tonio ist auf der Suche nach seinen Kindern, den Straßenkindern von Recife. Etwa 1200 Jungen und Mädchen gibt es in der Stadt, die kein Zuhause haben und sich allein oder in Gruppen durchschlagen müssen. Sie will der Sozialarbeiter ansprechen und ihnen die Hilfe von Ruas e Praças anbieten. Der Verein unterstützt Kinder wie die 14-jährige Jainaira. Sie lebt auf der Straße, seit sie 8 ist. Den Vater hat sie nie kennengelernt. Die Mutter ist psychisch krank und trinkt. Jainaira geht nicht zur Schule, sondern versucht tagsüber mit Freunden etwas zu essen zu bekommen. Nachts hat sie gerade mit einigen anderen einen Unterschlupf gefunden, eine leerstehende Hausruine.
Da kann ich aber kaum schlafen, weil ich so viel Angst davor habe, dass jemand kommt mit einem Stein und mich erschlägt. Das habe ich schon mal beobachtet. Oder dass sie kommen und uns nachts einfach anzünden. Auch das habe ich schon gesehen.
Schüchtern berichtet Jainaira über ihr Leben. Warum sie nicht mehr nach Hause geht, mag das magere Mädchen nicht sagen. Aber ihre müden, türkis geschminkten Augen leuchten, als sie von der Großmutter erzählt. Die steckt ihr oft ein wenig Geld zu und ist Anlaufstelle, wenn gar nichts mehr geht. Sonst hält sich das dunkelhäutige Mädchen mit den krausen Haaren lieber von Erwachsenen fern. Zu viele schlechte Erfahrungen hat sie schon gemacht.
Mit meiner Freundin Lisa bin ich mal mit zu einem älteren Typen gegangen, der ein bisschen verrückt im Kopf war. Wir haben mit ihm rumgemacht, so wie er das wollte. Ich habe ihn abgelenkt, während Lisa versucht hat, an sein Handy zu kommen. Da ist er sehr wütend geworden und hat uns angeschrien und Schläge angedroht. Da sind wir schnell abgehauen.
Zuflucht findet Jainaira seit einigen Monaten regelmäßig im Kinderhaus von Ruas e Praças. Der Verein kümmert sich seit über 25 Jahren um Straßenkinder in Recife. Er wird durch Spenden finanziert, etwa aus Deutschland von der Caritas. Ziel von Sozialarbeiter Tonio und seinen Kollegen ist es, in einem Haus nahe der Innenstadt den Kindern ein bisschen Ruhe und Sicherheit zu verschaffen, damit sie ihren harten Alltag wenigstens kurz vergessen können.
Es ist toll hier, weil wir uns ordentlich waschen können und etwas zu essen bekommen. Außerdem machen sie tolle Sachen mit uns und wir dürfen hier malen oder spielen.
Ein bisschen Kicken mit dem Fußball oder eine schnelle Partie Domino, das sind die Chancen für die Sozialarbeiter, an die Straßenkinder heranzukommen.
In Workshops gibt es Gitarrenunterricht, es wird getanzt oder auch gekuschelt, erzählt Anna. Die 24-jährige gebürtige Russin studiert in Deutschland Sozialarbeit und macht gerade ihr Praktikum in der Einrichtung.
Besonders die kleinen Kinder, die kommen zu den Leuten, die umarmen, die wollen sprechen und spielen und so auf jeden Fall.
Anna ist seit einigen Monaten dabei und hat sich inzwischen eingelebt in Recife. Ihr Portugiesisch ist nicht perfekt, aber sie kann sich gut mit den Jugendlichen unterhalten. Doch der Anfang war schwer, erinnert sich die quirlige Frau mit Kurzhaarschnitt und Piercing in der Unterlippe.
Jeden Tag mit Armut und mit Problemen konfrontiert. Es ist auch mein erstes Mal in Brasilien und das seit dem ersten Tag, dass ich hier bin, das zu sehen und jeden Tag zu erleben und ganz schlimme Geschichten zu hören. Am Anfang war sehr schlimm. Die ersten Tage bin ich auch heimgekommen und ich war einfach so am Ende und wusste auch nicht genau wieso. Da musste ich auch weinen und dann dachte ich, hey, wieso weine ich überhaupt? Und dann habe ich verstanden, dass ich muss es irgendwie auch bearbeiten.
Mittlerweile kann Anna sich recht nüchtern die Geschichten von Jainara und den anderen anhören. Und sie weiß, einigen Kindern kann die Arbeit von Ruas e Praças helfen, wieder in ein geregeltes Leben zurückzufinden. Auch bei Jainara steht das gerade an. Die 14-Jährige will bald wieder zur Schule gehen und hat auch Träume für ein Leben danach.
Danach würde ich gerne arbeiten gehen, zum Beispiel als Hausgehilfin. Und dann verdiene ich hoffentlich genügend Geld für mich und meine Familie.
Wie man Straßenkinder in Brasilien unterstützen kann, darum geht es heute unter anderem in Domradio weltweit. In unserem Beitrag haben wir schon von einem Projekt gehört, das von der Caritas unterstützt wird. Und die Brasilien-Referentin von Caritas International, Caroline Nagy, die wird uns gleich mehr von diesen Kindern erzählen. Die Fußball-WM läuft auf Hochtouren und Brasilien versucht, der perfekte Gastgeber für die hunderttausenden Besucher aus aller Welt zu sein. Aber die sozialen Konflikte, mit denen die Regierung von Präsidentin Dilma Rousseff zu kämpfen hat, lassen sich nicht mal eben aus der Welt schaffen. Zu groß ist die Ungleichheit in der Gesellschaft, zu lange hat man mit den Lösungen gewartet. Eines der ganz großen Probleme sind die Straßenkinder. Mehrere tausend sollen es Schätzungen zufolge in ganz Brasilien sein. Caroline Nagy ist Brasilien-Referentin von Caritas International und noch immer bei uns im Domradio-Studio. Ja, Sie waren auch selber schon in dem Projekt, von dem wir gerade gehört haben, Ruas de
Praças.
E Praças, genau. Wie haben Sie die Kinder da erlebt?
Ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also die Situationen sind auch unterschiedlich natürlich, aber wie auch in dem Beitrag schon gehört, die Problematiken sind alle ähnlich. Armut, oft Gewalterfahrungen zu Hause, zerrüttete Familienverhältnisse, so dass es die Kinder irgendwann nicht mehr aushalten oder nicht mehr aushalten können und ganz oft natürlich auch verbunden mit Drogenproblematik. Das eine ist Klebstoff, das ist noch das harmloseste, aber was ein immer größeres Problem wird, auch in Brasilien, ist die Droge Crack. Das macht sehr schnell abhängig und sehr stark abhängig und ist sehr schnell auch sehr zerstörerisch und es geht immer früher los, dass Kinder und Jugendliche in Brasilien eben aus aussichtsloseren Verhältnissen eben auch diese Droge konsumieren.
Also haben sich die Probleme für die Kinder in den letzten 25 Jahren, wo es allein dieses Haus jetzt gibt, doch sehr verändert?
Ich würde sagen, ja, also 25 Jahre bis jetzt hin hat sich einfach insgesamt ja eben durch Crack, aber auch durch andere Lebenssituationen, Lebenslagen, die Situation auch verändert und auch darauf muss Ruas e Praças zum Beispiel reagieren. Ne? Und das merken sie auch, dass sich einfach die ganze Gesellschaft verändert sich und dadurch verändert sich auch die Lage oder die Situation von Straßenkindern.
Sie haben es eben schon kurz angesprochen, warum landen die Kinder überhaupt auf der Straße?
Also Armut allein ist es eben nicht, sondern es ist in der Regel eigentlich schon eher die Problematik dann noch zu Hause. Also entweder es gibt niemanden, der sich richtig kümmert oder oft ist es halt auch damit verbunden, dass entweder ein Elternteil gar nicht da ist oder es sehr viel Gewalt in der Familie gibt, sodass es die Eltern nicht, die Kinder nicht mehr aushalten oder eben das ganz häufig ist auch, dass die Eltern selbst ein Drogenproblem haben oder drogenabhängig sind oder Drogendealer sind oder in irgendwelchen Banden. Also in der Regel ist es eine sehr schwierige Situation zu Hause, die Kinder nicht mehr aushalten und sie dann letztendlich auf die Straße führt. Das ist so in den meisten Fällen ist das der Hauptgrund.
Wir haben es gehört, mehrere tausend Jungen und Mädchen in ganz Brasilien leben auf der Straße. Weiß man eigentlich, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat?
Dadurch, dass es Brasilien selber wenig Studien darüber macht, weiß man das nicht so genau, aber es gibt tatsächlich eine relativ aktuelle Studie von 2011, wo sich die brasilianische Regierung selber mal sozusagen auf den Weg gemacht hat, überhaupt mal zu erheben, eben wie viele Kinder leben denn so in unseren Großstädten auf der Straße und dann auch feststellen konnte, wo sind es mehr, wo sind es weniger und wo kann man ansetzen, was sind die Gründe eben, und da ist man eben auf diese Zahlen auch gekommen, dass es eben die 13.000 bis 15.000 sind, wahrscheinlich sind es auch noch mehr natürlich, aber dass man so eine Größenordnung überhaupt mal hat und auch weiß, also wo sind die aufzufinden, was für Probleme haben die, aus welchen Gründen sind die überhaupt auf der Straße gelandet.
Wir haben eben schon gehört, ein Grund ist häusliche Gewalt, aber Gewalt begegnet den Kindern ja auch im öffentlichen Raum, einmal durch Bandenkriminalität, aber auch durch die Polizei. Haben denn die Kinder überhaupt keine Lobby?
Sehr wenig leider. Nee, eigentlich fast gar nicht. Also wenn, dann haben sie eben durch so Vereine wie Ruas e Braças, bekommen sie eine Stimme oder bekommen sie eine Lobby. Aber ansonsten sind das tatsächlich Kinder, Menschen, die sehr, sehr wenig Lobby haben und die auch gesellschaftlich, auch von der Gesamtgesellschaft eigentlich eher, jetzt fast ein bisschen krass das zu sagen, aber so ein bisschen als störend empfunden werden. Also die stören für Ladenbesitzer, stören sie das Stadtbild, für andere stören sie halt eben das Image, was Brasilien hat und so weiter. Also es ist was man, wo man einfach sehr gerne, auch die gesamte Gesellschaft immer noch gerne wegschaut und als das gerne nicht als eigene Problematik auch oder als gesellschaftliches Problem wahrnehmen möchte.
Und das soll sich ja auch bei Polizeieinsätzen zeigen, wenn Kinder manchmal recht rüde von öffentlichen Plätzen ja vertrieben werden. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
Ja. Also zimperlich geht man meistens nicht mit denen um.
Jetzt haben wir gerade schon von diesem Straßenkinderprojekt in Recife gehört. Weiß man denn, was so ein Projekt bringt? Gibt es da irgendwelche mittelfristigen Untersuchungen, wie die Reintegration dieser Kinder dann klappt?
Also Ruas e Braças erhebt das selber leider nicht so statistisch schön wissenschaftlich, das muss man auch ein bisschen kulturell sehen, es sind nicht alle so Zahlen und Statistik versessen wie wir Deutschen, das lebt eher vom Erzählerischen, aber Ruas e Braças hat so in den letzten Jahren auch festgestellt, dass sie an ihrer eigenen Arbeit und selber, dass sie da weiterentwickeln sind auch dabei gerade so ganzheitlichere Konzepte zu entwerfen, um mit verschiedenen Stellen in der Reintegration dieser Kinder zusammenzuarbeiten und damit verbunden dann auch stärker das zu begleiten und zu verfolgen, was tatsächlich aus diesen Kindern wird. Aus Erzählungen weiß man natürlich, wo welche Kinder wie untergekommen sind, was aus manchen geworden ist. Manche melden sich später bei denen persönlich nochmal als Erwachsene und bedanken sich, aber so richtig Zahlen über die tatsächlich Erfolge und ein richtiges festgehaltenes Konzept gibt es eben noch nicht, aber da sind wir auf dem Weg und werden diesen Prozess bei Ruas e Braças sicher auch unterstützen.
Caroline Nagy arbeitet bei Caritas International und Caritas International unterstützt Projekte, die ganz praktisch versuchen, den Kindern zum Beispiel in Recife vor Ort zu helfen. Es ist aber auch wichtig, immer wieder Öffentlichkeit zu schaffen, der Welt von den Kindern zu erzählen, und da bewegt eine Fotografie oft mehr als 1000 Worte, und wir stellen Ihnen gleich nach den Domradio Nachrichten ein ganz besonderes Fotoprojekt vor. Slums, das sind Armenviertel, die in fast allen Großstädten der Welt vorkommen. Kinder, die in Slums aufwachsen, haben einen besonders schweren Start ins Leben, das steht fest. Es fehlt ihnen an grundlegendsten Dingen, Sicherheit, Wasser, Elektrizität, Essen oder Medizin. Und von Platz zum Spielen ist schon gar nicht die Rede. Mit Projekten zum Schutz dieser Kinder versucht Caritas International, ihnen den Zugang zu Grundversorgung und Bildung zu ermöglichen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern und ihnen eine Chance auf eine bessere Zukunft zu bieten. Zum Beispiel in Recife, einer Millionenstadt im Nordosten von Brasilien.
Tururu ist kein Ort, in den Touristen sich verirren. Wenige Kilometer von der Hafenstadt Recife im Nordosten Brasiliens entfernt reihen sich in der schmucklosen Gemeinde kleine steinerne Familienhäuser dicht gedrängt aneinander. Die Straßen sind nicht asphaltiert, in den Gassen liegen Essensreste und Plastikmüll. Gelegentlich rollt ein Eselskarren über die sandigen Wege. Das ist der Heimatort von Sigi. Der 26-Jährige ist hier groß geworden und lebt noch immer mit seinen Eltern und Geschwistern in Tururu. Sigi steht im Hinterhof einer Siedlung. Vor einem entkernten Haus liegen Pappkartons, alte Plastikkanister, Scherben und ein defektes Fahrrad in der Ecke. Der junge Mann mit schwarzen Rasterlocken hat seine Spiegelreflexkamera gezückt und drückt immer wieder den Auslöser.
Eine Nachbarin hat Sigi in diesen Hinterhof geführt. Seit Wochen streitet sie mit dem Besitzer des Hauses über den hinterlassenen Abfall. Ratten sollen inzwischen hier leben, die Kinder im Nachbarhaus sind krank. Ein Konflikt, wie ihn Sigi immer wieder erlebt, auf seinen Streifzügen durch Tururu. Etliche Fotos hat er inzwischen gemacht, vom Müll in den Straßen, vom heruntergekommenen Sportplatz mitten im Zentrum des Ortes, von den Kindern auf ihrem Schulweg.
Wenn ich fotografiere, dann möchte ich nicht das Offenkundige, sondern das Hintergründige zeigen. Ich möchte den Alltag zeigen, dass es hier in Brasilien Menschen gibt, die auf der Straße schlafen, es Kinder gibt, die zur Schule gehen. Es gibt aber auch Menschen, die den modernen neuen Gebäuden für die WM weichen müssen. Also die Dinge, die nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind. Ich möchte mit meiner Fotografie darauf hinweisen, was hinter der schönen Fassade Brasiliens steckt.
Sigi ist einer von zahlreichen Jugendlichen, die an einem Fotoprojekt der Caritas beteiligt sind. Sie haben die Aufgabe, ihre Umgebung und ihren Alltag zu dokumentieren. Auch die 17-jährige Evelasia ist mit Kamera ausgerüstet. Sie ist in der Mittagshitze in Tururu unterwegs und abseits der Hauptstraße auf vier kleine Jungen gestoßen. Sie spielen im Schatten eines Baumes mit Plastikabfällen.
Ich habe die Aufgabe, sowohl die guten als auch die schlechten Seiten hier in Tururu zu zeigen. Wie die Jungs hier, die auch zur Gemeinde gehören und sich hier mit dem Müll die Zeit vertreiben.
Projektleiter Matthäus Saar hat Evelasia, Sigi und allen anderen Jugendlichen den richtigen Umgang mit der Kamera gezeigt. Er ist selbst Fotograf und Medienpädagoge an der Universität Recife. Gemeinsam mit den Kindern hat er erarbeitet, welche Themen ihnen beim Gang durch ihre Gemeinde und dem Blick durch die Linse auffallen. Fast immer, so erzählt der blonde Mann mit Käppi, ist der Abfall ein Thema. Aber auch der Arbeitstag eines Kokosnussverkäufers wurde schon dokumentiert, die Jugendkriminalität oder der Alltag an der Schule.
Die Jugendlichen sollen zeigen, wie ihre Realität aussieht. Das ist besonders wichtig in einem Jahr wie in diesem, während die Fußball-Weltmeisterschaft läuft und Medien in aller Welt Brasilien zeigen werden, wie man es eh schon kennt. Dass Brasilien schöne Frauen hat, dass Brasilien gut im Fußball ist, dass Brasilien auch Schattenseiten hat wie Favelas und Armut. Was wir aber wollen, ist letztlich auch, dass auch ganz andere, neue Bilder entstehen. Dass die Jugendlichen selbst beim Entdecken der eigenen Gemeinde auf Neues stoßen und dann auch auf ihren Fotos zeigen können, dass es Probleme gibt, aber eben auch Positives.
Den kritischen Blick für soziale Themen schulen, das ist das Ziel des Medienprojekts. In 6 Gemeinden Brasiliens haben Kinder schon auf diese Weise fotografieren gelernt und die Idee soll weitergetragen werden. Die entstandenen Bilder werden dann in einer Wanderausstellung zusammengefasst. Die Hoffnung ist, dadurch auch einen Dialog in der Gemeinde voranzubringen, sagt Fotograf Saar.
Wir werden mit diesem Fotoprojekt nicht die Welt verändern, aber wir können Menschen aktivieren.
Menschen wie Sigi, der gerade die Müllkippe vor dem Haus in Tururu fotografiert hat. Ihm hat das Fotoprojekt bereits neue Perspektiven eröffnet. Bislang hat er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Inzwischen hat er seine Fertigkeiten in der Fotografie so ausgebaut, dass er als Gruppenleiter in dem Projekt mitarbeitet und die Jugendlichen ausbildet.
Das Fotografieren hat mir Anerkennung innerhalb der Gemeinde gebracht, weil ich, wie gerade beim Müll vor dem Haus, immer wieder in Situationen geführt werde und mich die Menschen bitten, etwas Bestimmtes zu fotografieren, was ihnen aufgefallen ist. Das Zweite ist, die Fotografie hat dazu beigetragen, dass ich mich fokussiere auf ein bestimmtes Problem, das ich vorstellen und verändern möchte. Mir hat das Fotografieren schon unheimlich geholfen.
Stefanie Giebert hat uns das Fotoprojekt der Caritas in Recife vorgestellt, bei dem junge Menschen ihren Blick auf Brasilien zeigen können, ihren kritischen Blick, aber auch Positives dokumentieren. Und das versuchen wir auch gleich, einen Blick kritisch und positiv zu werfen auf das, was sich in Brasilien schon entwickelt hat und auch auf das, was die WM dem Land eventuell doch Gutes bringen könnte. Als Brasilien im Oktober 2007 den Zuschlag für die Fußball-WM bekommen hat, da brachen überall im Land Freudenfeiern aus. Heute, während des laufenden Turniers, ist Umfragen zufolge die Mehrheit der Brasilianer der Meinung, die WM müsse nicht unbedingt in ihrem Land stattfinden. In den Schlagzeilen sind neben spektakulären Sportereignissen auch immer wieder Unruhen, Streiks und Polizeiübergriffe. Ja, Caroline Nagy von Brasilien International. Der Protest ist aber eigentlich jetzt weniger geworden, habe ich den Eindruck. Vor allem stehen die sportlichen Leistungen im Vordergrund. Was ist Ihr Gefühl? Ist der weniger oder hören wir nur nichts davon?
Beides. Also es ist weniger geworden und es ist auch so, dass die Medien sowohl in Brasilien als auch hier sich jetzt tatsächlich auf das Sportereignis konzentrieren. Die Freude ist angekommen bei den Leuten, die Spiele und das steht alles im Vordergrund. Aber es ist auch so, dass natürlich die brasilianische Regierung ja vorgewarnt war und ein massives und sehr großes Polizeiaufgebot aufgestellt hat. Das fiel einfach an Demonstrationen, die schon noch stattfinden in verschiedenen Städten, unterbunden wird, schneller unterbunden wird. Und was aber auch ein Grund ist dafür, dass es weniger geworden ist, ist nicht, dass die Brasilianer jetzt plötzlich alles vergessen haben für den Fußball, sondern ist, dass es letztes Jahr vor allem auch so das Volk war, was auf die Straße gegangen ist und jetzt viele Demonstrationen von Gewerkschaften, Parteien oder auch von den sogenannten Black Blocs eingenommen wurden. Die Black Blocs sind ist eine Bewegung, die sehr gewaltbereit ist und auch eben öffentliches Gut zerstört, wo viele Brasilianer selber auch dagegen sind, sodass durch das Gesamtspiel mehr Polizei, Eingenommenheit von anderen, also gezielt organisierten Bewegungen auch dazu geführt hat, dass viele sich damit nicht in Verbindung gebracht gesehen wollen auch. Es bleibt spannend, was vielleicht dann nach der WM auch noch kommen wird, weil das Polizeiaufgebot kann man so ja nicht halten.
Und es ist ja auch die Frage, diese ganzen Milliardeninvestitionen auch in die Infrastruktur, wie nachhaltig kann die der breiten Bevölkerung ja zugutekommen? Was ist Ihre Einschätzung?
Man kann das nicht so genau sagen bis jetzt noch. Also vieles, was versprochen wurde, gerade an Infrastruktur, ist ja leider nicht zu Ende geführt worden oder nicht passiert. Die große Hoffnung ist aber, da ja auch im Oktober Wahlen sind in Brasilien und so ein gewisser Druck besteht natürlich dann auch auf die Regierung, dass dadurch, dass sie begonnen wurden, das sind ja zum Teil Infrastrukturprojekte, die auch schon 10, 20 Jahre in der Schublade lagen und jetzt endlich mal begonnen wurden, dass sie auch zu Ende geführt werden und dass dann tatsächlich was für die Bevölkerung bleibt und dass durch die Proteste, die ja schon da waren und immer noch sind und die Forderungen, ist einmal schon in Richtung Gesundheit was passiert, also ein Ärzteprogramm wurde aufgelegt und auch die Gewinne aus dem Öl, was das vor der Küste Rios gefunden wurden, sind ja schon zugesagt worden, dass die zu 100% in Bildung investiert werden, dass das tatsächlich so bleibt und dass das vorangetrieben wird. Das ist schon die Hoffnung, glaube ich, von vielen Brasilianern, dass sie durch ihren Protest auch tatsächlich was erreicht haben, dass sich dann in den nächsten Jahren wirklich was bewegt in den Hauptforderungsbereichen, was ja Bildung und Gesundheit waren und auch eben Infrastruktur.
Also es bewegt sich schon.
Ich würde sagen, es bewegt sich schon was. Fortschritt ist manchmal langsam und ein politisches System, was einfach jahrelang korrupt war, ändert sich nicht von heute auf morgen. Aber die Hoffnung ist natürlich dadurch, dass das Volk jetzt sozusagen aufgewacht ist, politisches Bewusstsein da ist, dass die Politiker auch gesehen haben. Hoppla, man kann ja doch nicht so einfach über die Menschen hinweggehen. Ist natürlich schon die große Hoffnung, dass sich tatsächlich da auch was bewegt. Und man muss auch sagen, dass sich unabhängig von WM und Großereignissen einfach in den letzten 10 Jahren auch wirklich einiges bewegt hat, auch in Brasilien und nicht nur wirtschaftlich, sondern wirklich auch im Sozialen.
Und Caritas International, wir haben es ja jetzt die ganze Sendung über gehört, unterstützt viele Projekte. Jetzt gibt es bestimmt auch Kritiker, die sagen, warum eigentlich Geld hat Brasilien ja genug. Wo ist Ihr Ansatz da?
In all dem, was wir in diesen 2 Stunden jetzt auch gehört haben, ne? Es gibt Geld genug, es ist aber sehr schlecht verteilt und was in Brasilien vor allem fehlt, das haben wir ja auch in den ganzen Beispielen gesehen, ob es jetzt im Trockengebiet ist, Zugang zu Wasser ist, Kinderarmut oder Armut an sich, es fehlt der Zugang zu Rechten und wir möchten vor allem die Leute unterstützen, die auch in Gegenden in Brasilien, die vergessen sind, das haben wir gehört, semiarides Gebiet, Brasilien ist ein riesiges Land und manche Gegenden werden einfach auch gerne vergessen von der Regierung. Bildung. Und wir möchten auch Menschen unterstützen, dass sie den Zugang zu ihren Rechten erlangen können. Also dass sie Zugang zu staatlichen Sozialprogrammen haben können, dass sie ihre Rechte einfordern können und dass sie dadurch ihre Lebensbedingungen auch verbessern können und dass nicht nur einzelne Leute eben davon profitieren, von dem starken Wirtschaftswachstum Brasilien und von dem starken ökonomischen Fortschritt.
Und inwiefern kann die WM auch ja jenseits der investierten Milliarden nutzen? Ich meine, wir machen jetzt auch heute eine Sendung über die Schattenseiten jenseits der WM. Wird da jetzt genug berichtet?
Ich denke schon. Also es wird sehr viel berichtet und ich denke auch, dass dadurch viele Leute vielleicht einfach auch wirklich mehr erfahren haben und ein anderes Bild von dem Land bekommen haben. Und dass vielleicht auch Leute, die jetzt vor Ort sind, tatsächlich mit einem Bild zurückkommen, was jetzt nicht nur, was nicht einseitig mehr geprägt ist, sondern was vielseitig geprägt ist und vielleicht auch vielseitig erzählen. Man kann nicht alles hundertprozentig voraussagen, aber ich glaube, dass schon jetzt durch den Aufmerksamkeit, den Fokus, den Brasilien gekriegt hat, aber vielleicht auch das auch positive Bild, was sie jetzt tatsächlich auch noch geben können, dass sich da auch darüber was verändern kann. Und man hat ja schon gesehen, ich glaube, was vielleicht am nachhaltigsten sein wird für die Brasilianer, sind gar nicht die Spiele oder die Stadien an sich, sondern dieses politische Bewusstsein und das, was sie der Welt wirklich gezeigt haben, auch was die Machenschaften der FIFA betrifft. Und das haben ja die Brasilianer tatsächlich geschafft, dem nochmal eine starke Öffentlichkeit zu geben.
Und glauben Sie, es steht ja dann nach der WM schon das nächste Großereignis vor der Tour-Olympiade, dass da nochmal so dieser Effekt verstärkt werden könnte?
Das kann man im Moment nicht sagen. Also wie davor ja auch, die Regierung ist gewarnt. Wahrscheinlich werden sie auch da dafür sorgen, und das findet ja jetzt auch nur in Rio statt, aber werden sie auch da dafür sorgen, dass man natürlich das so nach außen nicht so mitkriegt. Ne? Spannend wird es jetzt, glaube ich, eher auch nochmal tatsächlich vor den Wahlen.
Und die nächste WM? Die Vergabe, die ja stark diskutiert wurde, ist die von Katar. Meinen Sie, es dürfen überhaupt in Ländern wie Brasilien oder Katar, man kann das jetzt nicht so vergleichen, aber Sportveranstaltungen ausgetragen werden, wo überhaupt Menschenrechte mit Füßen getreten werden?
Na, man kann es nicht so vergleichen. Wenn man die Frage so stellt, würde ich auch sagen, nein, natürlich nicht. Aber gerade mit Brasilien ist es ja auch so, dass man, glaube ich, gar nicht, die FIFA nicht, niemand hätte erwartet, dass da jetzt so starke Proteste losgetreten werden. Und das eine ist natürlich, dass dort Brasilien ist eine Demokratie, aber noch eine sehr junge Demokratie, aber beachtet nicht natürlich, wie wir auch besprochen haben, in allem die Menschenrechte beachtet. Aber die Brasilianer haben ja auch gezeigt, dass auch bei der FIFA ganz schön viel Ungereimtheiten gibt und Ungerechtigkeiten, auch was die FIFA so verlangt von einem Austragungsland. Und für mich stellt sich eher die Frage, will die FIFA denn überhaupt noch in ein demokratisches Land gehen nach der WM in Brasilien, weil sie sieht ja jetzt, was sie da zu befürchten hat.
Das interessante kann man auch mal überlegen, Frage, ja, kann man überlegen, können wir jetzt heute nicht mehr beantworten. Nee. Vielen Dank an Caroline Nagy, Brasilien-Referentin von Caritas International. Sie hat uns Projekte, Hintergründe und Ausblicke vorgestellt rund um die WM in Brasilien und eben auch jenseits der Stadien. Nachhören können Sie die Sendung heute noch einmal von 20 bis 22 Uhr oder sich im Internet als Podcast runterladen. Einfach auf die Seite gucken, www.domradio.de. Frau Nagy, vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.